Willkommen zum Hand on Demand Podcast.
Horido.
Und Weidmanns Heil. Willkommen zu einer neuen Folge Jagen, Hören, Staunen von Hand on Demand. Wieder dabei mein Kollege Steffen.
Moin, moin.
Und meine Person, der Tobi. Heute geht es um das Thema Geschmack im ursprünglichen Sinne. Und wer ist dafür besser geeignet als Jonas aus Ulm? Euch wahrscheinlich besser bekannt unter dem Namen Wild Cooking auf Hand on Demand. Wir unterhalten uns heute über das Thema Ökologie, Massentierhaltung und Fleischalternativen.
Hey Jonas, willkommen. Danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Schön, dass du hier bist. Stell dich vielleicht mal kurz vor. Was machst du? Wo kommst du her? Wieso bist du eigentlich bei Hand on Demand?
Sehr gerne. Also ich bin der Jonas, bin 31 Jahre alt und bin Gastronom aus Ulm und habe da zwei Objekte, einen Burgerladen und eine Event-Gastronomie mit Kochschule und Catering. Wir sind 17 Leute bei mir im Unternehmen und ich bin seit 10 Jahren, habe ich den Jagdschein und so bin ich eigentlich zur Hand und die Mann gekommen, ja, weil ich ja immer so ein paar Filme schon gemacht habe, Kochvideos. Und ich dann die Jungs kennengelernt habe und so kam das zustande.
Mensch, das hört sich aber sehr, sehr gut an. Ja, was mich so gerade interessiert, wir leben ja in einer ganz speziellen Zeit und gerade als Gastronom, ich bin da ja selber bewandert in dem Bereich, trifft uns das als Gastronom natürlich aktuell ziemlich hart. Wir haben nicht mehr so den Abverkauf, Veranstaltungen finden nicht mehr statt, wenn ich jetzt gerade höre Eventgastronomie. Wie sieht's bei dir aus? Konntest du dein Geschäft irgendwie ein bisschen ummünzen oder ist Totentanz bei euch gerade angesagt?
Also man muss ganz klar sagen, ja, also uns hat es wirklich mit voller Wucht getroffen. Ich habe dadurch, dass mein Unternehmen so ist, dass 70% durch die Veranstaltung, also der Umsatz durch die Veranstaltung kommt, habe ich eigentlich 70% meines Jahresumsatzes verloren. Das natürlich wirklich brutal ist, ja, wir auch Mitarbeiter in Kurzarbeit stellen mussten jetzt zeitlang. Wir haben dann schnell eine separate Firma gegründet und ich habe so einen Lieferservice hier aufgebaut in Ulm, der wahnsinnig anläuft. Ich Gott sei Dank da Glück habe, ja, ich habe alle meine Mitarbeiter wieder aus der Kurzarbeit holen können und das hat mir auf gut Deutsch den Arsch gerettet, ja. Aber es ist natürlich brutal, weil wir natürlich keine Events mehr, keine Hochzeiten, ja, die Leute stornieren bis Ende November, weil sie einfach Angst haben vor der Situation, was ich natürlich auch verstehe. Für uns als Gastronomen ist natürlich brutalst schwer, jetzt irgendwie da einen Durchblick weiterhin zu behalten, weil wir letztes Jahr groß investiert haben und das ist ein bisschen schwierig jetzt gerade, ja.
Ja, das ist alles ein bisschen immer in die Glaskugel gucken, ne, bis Ende des Jahres. Also, merken wir auch in anderen Bereichen und so. Ist alles immer so, keiner weiß, was kommt. So, niemand weiß, was kommt. Ja,
keiner weiß, was kommt. Es hat einfach keinen Wert, da irgendwie jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, ja. Also, wir haben als Unternehmer auch eine Verpflichtung gegenüber unseren Mitarbeitern und müssen da schauen, dass wir da das Beste draus machen. Und deswegen verstehe ich es nicht ganz, wie viele auch einfach ja daheim dann sitzen auf dem Sofa und heulen und sagen, scheiße, 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 ja, verstehe ich auch, ist auch beschissen. Aber wir müssen trotzdem einfach gucken, dass wir aus der Situation einfach das Beste draus machen. Ja, wichtig.
Absolut, absolut wahre Worte. Da gibt es, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Was ich mich jetzt so frage, natürlich auch, weil wir möchten natürlich auch dir helfen, irgendwie ein Stück weit. Was können Menschen tun, die jetzt zuhören? Was können sie tun, um dich und vielleicht andere Gastronomen in Ulm zu unterstützen?
Da geht's, wie gesagt, nicht nur um mich, weil einfach diese Situation ja 1.000 Millionen Gastronomen weltweit betrifft. Und ich sage einfach, unterstützt die regionalen Gastronomen, ja, die solche Lieferservice aufbauen, die probieren, was zu machen, die müssen unterstützt werden, ja, und wenn die ganze Sache jetzt langsam wieder gelockert wird, dann muss man dort auch einfach wieder hingehen, ja, und sagen, Leute, wir sind wieder da, wir sind eure Kunden, danke, dass ihr die Zeit da für uns irgendwas gemacht habt, ja, unterstützt die, und dann wird es auch wieder relativ schnell, glaube ich, in die richtige Richtung gehen, ja, aber man muss natürlich jetzt da schon gucken, dass man einfach die Region einfach stärkt. Ja, bei uns in Ulm, da gibt es einen guten Spruch, der heißt, lass deinen Klick in deiner Stadt. Ja, also das heißt, mit diesem Online-Kauf, dass man einfach sagt, kaufe in Ulm, kaufe zentral. Und das finde ich ganz gut, weil es einfach auch die Realität ist. Ja,
ne, guter Slogan. Also
absolut. So, jetzt müssen wir aber weg von diesem schwierigen Thema, denn wir sitzen ja heute zusammen, um uns über deine Gastronomie, über deine Leidenschaft, das Kochen und das Jagen zu unterhalten. Aber bevor wir da einsteigen, haben wir immer so ein, zwei kleine tricky Fragen, die so ein bisschen die ganze Sache auflockern sollen.
Ja.
Und deswegen fange ich mal an mit der ersten und danach kann sich Tobias eine aussuchen aus unserem Portfolio von Fragen. Und ich würde mal anfangen mit, was war das Peinlichste, was du jemals gesehen hast vom Hochsitz?
Das Peinlichste war tatsächlich, dass ich auf Sauen gejagt habe. Ja, also da geht man nachts ja auch raus. Und bin auf den auf meine Kanzel oder wollte auf meine Kanzel gehen, ja, und denke mir schon, sag mal, habe ich dann letztes Mal die Tür aufgelassen und irgendwas ist da verrückt, habe auch meine Waffe dann im Auto gelassen und alles, und bin dann erstmal hingelaufen, ja, und lauf die Treppe hoch, ja, und da war halt ein Pärchen da oben, die haben mal kräftig ordentlich einen randaliert da oben, ja, würde ich mal sagen, ja, die haben sich da ziemlich bemüht und sind dann extrem erschrocken, wo ich dann da oben war, kann ich mir auch vorstellen. Und ich habe die dann fertig machen lassen, ja, und gut, ja, bin halt wieder gegangen, ja, was hätte ich machen sollen.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Ich war in dem Moment ein bisschen neidisch auf ihn, weil kann man ja mal machen, so eine Aktion, ja, aber...
Also gar nicht vom Hochsitz aus gesehen, sondern im Hochsitz erlebt quasi.
Ja. Ich habe dann noch gesagt, sie sollen halt einen Zehner aufs Bänkchen legen, ja, dass ich ein bisschen Mieteinnahmen dann habe. Aber das haben sie ja nicht.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist schon mal eine locker luftige Antwort. Ja, spannend.
Jetzt ist ja das Jagen so ein bisschen kontrovers, zumindest in manchen Kreisen. Gab es schon mal eine Frau, die dich nicht daten wollte oder nicht gedatet hat, weil du Jäger bist? Gab es da schon mal was?
Tatsächlich war das schon so, ja. Also gut, ich bin jetzt verheiratet und alles, die Zeiten sind bei mir vorbei, aber wo ich tatsächlich da noch Single war, ja, und frisch meinen Jagdschein hatte, da gab es eine Dame, ja, die wirklich eine Granate, ja, das muss man einfach sagen. Und wir hatten uns dann verabredet und dann fing sie an, zu ihrem Lebensstil zu erzählen. Jetzt war das eine Veganerin und ich wusste das nicht, ja. Die schissene Situation. Und dann hat sie mich halt gefragt, wie ich dazu stehe, und ich habe dann gesagt, du, ich bin Jäger und Zeug, ja, dann war das Thema eigentlich dann relativ schnell gegessen. Also die hat mir dann auch nicht mehr im Club Hallo gesagt oder so, also das war dann schon eine krasse Abfuhr.
Mensch, 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 Mensch. Also wir haben diese Frage, glaube ich, jedem bisher gestellt. Bei den meisten klang es immer so, als wäre es kein Problem gewesen. Du bist jetzt der Erste, der da wirklich negative Erfahrungen hat mitmachen müssen. Aber ich glaube auch, die anderen wollten sich das vielleicht nicht so eingestehen wie du.
Man darf ja auch mal zugeben, dass es nicht funktioniert, ja? Also ich ja so.
Absolut. Klar. Absolut, absolut. Ja, aber jetzt steigen wir mal ein in den Ernst des Tages. Wir haben ja heute das Thema, wann ist Jagen eigentlich ökologisch? Ist Jagen ökologisch? Massentierhaltung versus Jagen, ich glaube, da kannst du sicherlich auch einiges zu erzählen. Und natürlich habe ich mal gehört, dass eigentlich das beste Biofleisch in Deutschland das Wild sein soll. Aber mich würde mal interessieren, in erster Instanz, wie bist du eigentlich zum Jagen gekommen?
Also so, mein Opa, der war extrem naturverbunden. Ja, wir hatten so eine Hütte im Allgäu, wo wir unsere Ferien jedes Wochenende verbracht haben, ja, und der mir da alles gezeigt hat, was es da an Pflanzen und Tiere und so weiter und so fort gibt. Also ich bin da relativ schnell in der Natur aufgewachsen, sage ich jetzt mal. Und irgendwie vor 10 Jahren stellte ich mir halt tatsächlich die Frage, ja, woher kommt denn unser Fleisch? Müssen wir so viel Fleisch essen? Die Qualität des Fleisches, ja, wir als Köche, wir informieren uns natürlich darüber, warum schmeckt es so und es schmeckt es so. Und dann habe ich mir schon mal gefragt, muss das sein, dass man so Tiere in Massentierhaltungen züchtet und deswegen bin ich zum Jagen gekommen, ja, weil ich gesagt habe, ich möchte mein Fleisch selber erlegen, ich möchte mein Fleisch selber wissen, wo es herkommt, deswegen habe ich den Jagdschein gemacht, weil ich finde, es gibt kein ehrlicheres Fleisch als das Wildfleisch.
und auch wenig Leckereres, ja, muss ich sagen.
Stimmt das. Also da merkt man den Unterschied, Geschmacksunterschied auf jeden Fall sehr, sehr, sehr deutlich. Also, ja. Wenn du jetzt gerade schon sagst, die Frau damals war Veganerin sogar, glaube ich, ne? Veganerin. Wie stehst du denn so zum Veganismus? Hältst du das für ökologisch? Sagst du, Jagen ist ökologischer als Veganismus oder?
Ja, also auf jeden Fall, da habe ich auch eine ganz krasse Meinung dazu. Also ich verstehe jeder, der vegetarisch lebt, ja, verstehe ich. Habe ich auch kein Problem damit. Das klingt für mich alles plausibel, wenn der sagt, ich möchte nicht, dass für mich ein Tier stirbt, ja, dann soll er das machen. Ich finde aber die Vegetarier meistens nicht so radikal wie die Veganer. Die Veganer, das geht ja schon ein bisschen auch nahe, so ein bisschen politisches Denken und so weiter, wo die sehr viel da reinlegen und sehr extrem die Sache sind oder auch betreiben, ja, und das regt mich auch echt übelst auf, weil sie einfach auch manchmal nicht wissen, was sie da von sich geben, ja. Also wenn da dann die Leute, dann der Instagram-Veganer, der mit der Louis Vuitton-Tasche rumspringt, ja, die aus Eckleder
ist. Widerspruch in sich.
Ja, das ist einfach ein Witz, was die abziehen, ja, und deswegen muss ich ehrlich sagen, es gibt bestimmt so und so welche, aber ich habe mit den Veganern noch keine guten Erfahrungen gemacht. Das sind auch meistens leider die, die dann an so Veranstaltungen immer sich aufführen wie das Messer in der Hose, ja, weil sie sagen, oh Gott, bitte brate das separat und hier und da und da und da. Und schwieriges Thema. Ja, also Vegetarier habe ich gar kein Problem. 0,0 verstehe ich, finde ich auch gut, ja, in gewisser Hinsicht, wie die das machen. Aber diese extremen Veganern, also Leute, da kann ich nichts anfangen.
Aber ist denn Jagen jetzt ökologisch? Willst du jagen oder willst du Jagen als ökologisch bezeichnen?
Ja, würde ich schon, auf jeden Fall. Ja. Wenn man es gescheit und ordentlich macht, dann ist es ökologisch, ja, ist ein nachwachsender Rohstoff. Ja, Nachhaltigkeit wird ja momentan in überall steht nachhaltig drauf, nachhaltig, ja, ob es immer nachhaltig ist, weiß man nicht. Aber die Jagd ist nachhaltig, ja, also das ist so, wenn man das ordentlich macht. Und deswegen finde ich es ökologisch vollkommen, ja.
Du sagtest ja, dass du aus speziellen Gründen zur Jagd gekommen bist, auch gerade weil du dich mit diesen Themen beschäftigt hast, Massentierhaltung und Qualität des Fleisches, glaube ich, sagtest du. Was war da so, da gab es da einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, oh Mensch, jetzt habe ich hier eine Tierdokumentation gesehen in so einem Schlachthof hier von Schieß mich tot. Oder sagst du, Mensch, einfach, du hast gemerkt, einfach dein Großvater hat mal ein schönes Stück Fleisch mitgebracht oder dein Vater. Das war viel besser als das, was du irgendwie bei Aldi in Qualitätsstufe 2 gekauft hattest.
Also bei mir gab es da schon so Schlüsselmomente, ja, weil ihr müsst halt immer überlegen, ja, wenn du als Koch, der tagtäglich wie ein Metzger, ja, mit Fleisch und so weiter, mit Lebensmitteln Kontakt hat, ja, dann fängt man irgendwann an, vielleicht in gewisse Weise abzustumpfen, ja, weil du einfach das tagtäglich hast, ja, und das darf nicht passieren, das ist Gott sei Dank bei mir noch nicht passiert, ja, dass ich da abstumpfe. Aber ich habe dann einfach dann gesehen, ja, wenn du siehst, wie bei uns in Ulm im Schlachthof die LKWs da angefahren kommen und das ja wirklich durchläuft, ja, dann fragst du dich schon, Junge, ist das so richtig, was du machst? Ja, auch mit der Preispolitik. Ja, warum muss ein Schnitzel, sag ich mal als Beispiel, ein Schnitzel, warum muss das 12 Euro kosten? Ja, und kann es nicht 16 kosten? Ja, also das geht immer nur auf Kosten des Tieres und das wollte ich nicht mehr machen. Und so habe ich auch tatsächlich unser Unternehmen aufgestellt. Also bei uns ist alles nachhaltige Tierhaltung. Also wir haben ja nicht nur Wild. Wir haben ja unseren Burgerladen in Ulm, da ist alles nachhaltige Tierhaltung, wo die Leute, also die Rinder auch in kleinen Schlachtbetrieben geschlachtet werden. Das ist mir einfach extrem wichtig. Ja, deswegen sind wir aber auch, sage ich mal, nicht die günstigsten am Markt, weil wir die Preise nicht machen können, wie ein großer. Ja. Die wollen wir auch nicht machen, aber es funktioniert und es ist mir einfach sehr wichtig.
Die Qualität ist ja auch, also für Qualität zahlt man ja auch gerne, ist ja eigentlich auch so. Also die Menschen sind ja so gepolt, dass sie für Qualität auch gerne zahlen. Wenn die Qualität draufsteht und du das nachweisen kannst, dann sind die Leute ja auch bereit.
Würde ich widersprechen. Also in Deutschland sind wir da eigentlich in der Regel nicht so bereit zu. Also natürlich, es gibt Leute, die dazu bereit sind. Da gibt es andere Länder, die uns da auf jeden Fall bezüglich qualitativen Essen noch weit voraus sind.
Ja, die Masse noch nicht, das stimmt in Deutschland, ja.
Ja, das ist halt, ich glaube, das wird so mit unserer Generation kommen, dass dort die Leidenschaft so für gutes Essen so ein bisschen mehr gegeben ist. Wobei viele Leute kochen auch nicht mehr, viele Leute kochen natürlich auch nicht mehr, die genießen halt nur noch das bekocht werden und kennen einfach gute Qualität auch gar nicht. Weil ich kann auch mal sagen, ich hoffe, das hören jetzt meine Eltern nicht, aber bei meinen Eltern gab es auch immer Maggi Fix wurde aufgemacht, die Tüte, und dann gab es daraus die Bolognese. So, und nichtsdestotrotz habe ich einen ähnlichen Weg wie du bestritten und habe gesagt, irgendwie kann das doch nicht richtig sein. Bin dann auch zur Gastronomie gekommen, habe dann in der Gastronomie in einem vegetarisch-veganen Restaurant, Buffet-Restaurant gelernt. Und habe aber auch festgestellt, ähnliche Situation gab wie du, dass die Leute sehr, sehr extrem waren in der Art und Weise. Wusste aber auch immer, dass ich mehr so in den Veranstaltungsbereich wollte. Das heißt, ich wollte mich auch nicht beschränken. Ich wollte mich nicht beschränken, dass ich nur vegetarisch mache. Das hat seine Daseinsberechtigung, da bin ich ganz bei dir. Man muss das respektieren, aber wie bei allem, glaube ich, ist es auch da immer die gesunde Mitte von allem. Also man muss nicht 7 Tage die Woche irgendwie Qualitätsstufe 1 Fleisch von Aldi sich kaufen, nur weil man sagt, man braucht jeden Tag Fleisch. Das ist natürlich, ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, nicht der richtige Weg.
Und es geht ja auch darum, ja, also man darf ja auch die Veganer nicht über einen Kamm scheren, ja. Nur ich sage einfach ganz klar, Leute, kehrt erstmal vor eurer eigenen Haustür. Ja, verstehst du, ich gehe ja auch nicht als Jäger raus und sag, wenn du nicht Jäger bist, dass ich zu dir sage, ja, du bist ein Idiot, weil du bist nicht Jäger. Ja, also jeder hat doch seine eigene Einstellung und das ist ja auch okay, aber man muss nicht immer probieren, die Leute dazu belehren, ja, und zu sagen, du bist ein Mörder, du bist lauter so ein Scheißdreck, was die dir da an den Kopf knallen, ja, wo sie sich meistens dann einfach, und es ist so, ja, sie kennen sich meistens nicht aus. Ja, das ist die Realität, ja. Also von
109
kennen sich 20 aus und 80 machen es, weil es ein Trend ist, ja. Also wenn mir die 16-Jährige, was weiß ich was, auf Instagram hier ihren Veganer-Trip da erklärt, dann muss ich mir einfach sagen, Mädle, also du hast vom Leben keine Ahnung, ja. Also das ist halt die
Realität. Ja, zu wenig informiert. Das ist, glaube ich, ja, Veganismus ist, glaube ich, tatsächlich manchmal so ein Trend einfach. Also es liegt jetzt im Trend, ja, Leute machen es vor, Leute machen es nach. Gibt es auch immer mehr Alternativen, ne?
Es ist auch immer wie bei allem, ne? Also umso extremer man etwas macht, umso mehr sympathisieren sich die Leute dann schlussendlich auch damit. Und ich bin froh, dass ich mich davon immer auch nicht so mitziehen lasse und bin da deiner Meinung, dass es die gesunde Mitte macht und dass man immer auch den Blick haben muss für die andere Seite und sich damit auseinandersetzen muss. Und für sich das Beste dabei rausziehen sollte oder vielleicht das Beste auch für die Allgemeinheit. Jetzt bist du Gastronom, du hast mit 21 Jahren, wenn du jetzt 31 bist, hast du mit 21 Jahren einen Jagdschein gehabt und war das parallel oder hattest du da schon die Lehre angefangen als Koch oder war das so ein Zusammenhang?
Ich muss so sagen, ja, ich war so der typische, man kann es glaube ich wirklich so sagen, ich war so, glaube wirklich so das typische Kind, das du als Eltern schulisch nicht haben möchtest. Kein Scheiß, ja. Es gibt ja viele, die immer sagen, sie haben eine schlechte Schule. Und weiß ich, bei mir war es aber tatsächlich eine Katastrophe, ja. Also ich habe mit 15 meine Lehre angefangen, weil ich, also ich habe Hauptschule gemacht, ja, und die mit Mühe und Not bestanden, mit Mühe und Not, also 8. Klasse, das weiß ich noch, da hatte ich 4 Fünfer im Zeugnis und ach, Katastrophe, ja, und Schläger da auf dem Schulhof und lauter Scheißdreck einfach. War einfach, irgendwie habe ich da noch nicht mein Flow gehabt, ja, wie es jetzt die jungen Leute nennen würden. Ich wollte halt immer irgendwas machen und ich hatte immer, in der Grundschule gab es noch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Schulbücher, ja, wo du reinschreibst, mein Lieblingsbüro, ja, oder.
Ja, ja, ja.
Gibt's heute immer noch, das habe ich noch bei mir im Geschäft. In der ersten Klasse steht da dran, was will ich werden? Da steht bei mir dran, Koch. Ja. Es war für mich klar. Ja, es war für mich klar. Und ich habe dann mit 14 nebenher in einem Sternerestaurant gearbeitet, in dem ich dann auch meine Lehre da dann gemacht habe und bin mit 15 aus der Schule raus und habe meine Lehre gemacht und war mit 18 ausgelernt. Ja. Also da gab es für mich nichts. Ich habe 6 Tage die Woche jeden Tag 14 Stunden gearbeitet. Das hat mir alles nichts ausgemacht. Und auf einmal ging das, ja, auf einmal hat das alles funktioniert. Ich habe dann parallel meine Realschule nachgeholt, während der Ausbildung noch und habe dann wie gesagt, bin ein bisschen rumgetingelt auf der Welt und habe dann den Jagdschein gemacht, ja. Ja, weil, also das konnte ich nicht mit der Lehre und so, das wäre zu viel gewesen, ja, also das ging gar nicht.
Und die Leidenschaft kam dann klar familiär zum Jagen, weil er schon naturverbunden war. Hatte dein Vater oder dein Großvater auch schon Jagdschein oder?
Keiner. Also mein Opa, der hat geangelt, aber jagdlich war auch in, das ist so die mütterliche Seite, mein Opa, ja, der so naturverbunden ist, ja, so die andere Seite, es waren alles so Oberstudienräte. Also könnt ihr euch vorstellen, was die von mir gedacht haben. Ja, also Gott im Himmel, das war der Familie, der macht nicht mal das Abitur, der Loser. Aber gut, ja, also dann, und dann kam es so, die Natur hat mich immer interessiert, da habe ich mich auch immer informiert. Und dann habe ich da ein paar Leute kennengelernt, die den Jagdschein haben, und die haben mich dann mitgenommen, und so kam ich dann, sag mal, intensiv zu der Jagd.
Schön, toll.
Ja, mir kam gerade eben noch die Frage, als wir über Veganismus und so gesprochen haben, über Fleisch, direkt, wie viel Fleisch isst du denn so? Isst du jeden Tag Fleisch, vielleicht sogar mehrmals, oder beschränkst du dich da auch bewusst?
Was isst du allgemein eigentlich, ja, so den lieben langen Tag?
Also, man müsste es eigentlich, das ist immer schwierig, ja. Wir haben einmal das Private und einmal das Geschäftliche, weil ich muss ja, wenn ich im Geschäft bin und wir machen irgendwas, muss ich das probieren, ja.
Ja, logisch.
Aber bei uns im Haushalt ist es ganz klar, wir essen maximal einmal die Woche Fleisch. Ja, das ist
einmal?
Ja, einmal die Woche. Sonst ernähren wir uns eigentlich unter der Woche ausschließlich vom Gemüse oder sowas, ja. Und sind da auch wirklich konsequent. Also bei uns gibt es auch keinen Wurstaufschnitt oder sowas, ja. Also bei uns gibt es mal dann, wenn wir Rauchfleisch machen oder so, dass wir das aufschneiden. Aber sonst sind wir da wirklich sehr hart. Aber klar, geschäftlich würde ich fast sagen, dass ich täglich eigentlich.
Ja, klar, probieren, ja.
Probieren muss, logisch, ja. Aber ich esse mich da jetzt nicht satt. Ja, aber so einmal die Woche daheim essen wir.
Und dann nur auch selbstgejagtes Wild wahrscheinlich.
Ja, meine Frau ist so wildmäßig, die isst Reh, ja, aber Schwein isst sie nicht, weil sie ist ja Tunesierin, ja, also. Und sie isst da auch kein Schwein, was ja auch kein Problem ist, aber wir essen halt Reh, Hirsch und sowas, das essen wir.
Ja.
Und mal ein leckeres Rindersteak. Das gönnen wir uns dann schon auch daheim.
Schön. Jetzt hast du gerade gesagt, das hat mich so ein bisschen getriggert, dass ihr gar keinen Aufschnitt zu Hause habt. Ich habe auch irgendwo jetzt neulich gelesen, dass das somit das Schlimmste sein soll, was man eigentlich ökologisch an Wurst kaufen kann. Also eigentlich ist Wurst viel schlimmer, als sich mal wirklich ein richtiges Stück, ein gutes Stück Fleisch zu kaufen. Deswegen finde ich das ganz interessant, dass es das bei euch nicht gibt.
Wenn ich da kurz was da sagen kann, ja, das immer was mich so ein bisschen auch nervt, dass die Menschheit es nicht so ganz kapiert. Ja? Eine Fleischindustrie, was möchte die Fleischindustrie? Die Fleischindustrie will Geld verdienen. Ja, es ist ganz klar. Ja? Und ein Stück ist, jetzt gehen wir mal von einer Rinderhüfte aus. Ja? Eine Rinderhüfte ist eine Rinderhüfte, die kannst du im Aussehen nicht verändern. Wenn du die kaufst, dann weißt du, dass das eine Rinderhüfte ist. Da kann der auch der Metzger oder der Fleischproduzent, der kann dich da nicht verarschen. Wenn du aber eine Wurst kaufst, wo drauf steht Leone zum Beispiel, da siehst du nicht, was da drin ist.
Nee, das stimmt. Klassische Mortadella bei Aldi.
So ist es, ja.
90 Cent.
Eben ganz viele, die da wirklich Scheiße betreiben. Ja, also ich habe Gott sei Dank einen Freund von mir, der ist Metzger, der macht für unser ganzes Unternehmen, macht der die Wurst und so weiter. Und ich sehe immer, was der sich da für eine Mühe gibt, das ist abartig, ja. Aber du kannst natürlich auch, das, was der macht, kannst du einfach günstiger machen und hast mehr in der Tasche, ja. Und das ist halt das, wo es da beim Netto für 99 Cent in der Theke gibt, ja. Und muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht, wie man sowas kaufen kann.
Ja, das frage ich mich auch, wenn ich bei Aldi bin, da sehe ich die Mortadella für 90 Cent. Aber so ein großes Paket, nicht nur drei Scheiben, sondern wirklich so ein großes Paket mit 10, 12 Scheiben, da frage ich mich, was kann da drin sein? Das hat auch mit Fleisch nichts mehr zu tun, oder? Also.
Verstehe ich nicht, ja. Und wenn sie dann noch sich dann in ihren Benz für 70.000 Euro setzen und dann heimfahren, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Ja, und das ist ja, hinzu kommt es ja, du sprichst es an, die Fleischproduzenten wollen Geld verdienen, deswegen gibt es schön einzelverpackte Wurst. Du weißt nicht mehr, was in der Wurst drin ist. Es ist alles einzeln verpackt, damit der Konsument dann auch gleich zwei, dreimal zuschlägt und sich einmal die Leonie gekauft und dann einmal Keine Ahnung, die Rindersalami oder. Das ist natürlich, ja.
Ja.
Echt suboptimal, was da passiert. Und meinst du, das wird sich verändern? Die Gedanken, ich meine, so Gastronomen wie du, die versuchen das ja eigentlich ja in die Köpfe der Menschen reinzubekommen. Aber auch bei den Gastronomen habe ich festgestellt, gibt es zwei ganz verschiedene Kategorien. Das sind einmal die wirklich sagen, ich habe gute Qualität, ich überzeuge mit guter Qualität und guter Kochkunst. Und dann gibt es einmal die den billigen Jakob machen, immer wie ich so sagen pflege. Friss so viel du kannst. Hauptsache ist günstig. So, meinst du, ihr könnt da oder wir, weil ich mich auch zu den ersteren zähle, die auf Qualität setzen, meinst du, wir können da einen guten Impact schaffen auf die Menschen? Oder sagst du, es reicht nicht nur aus, gutes Essen zu machen, wir müssen eigentlich auch noch so ein bisschen schulen, du machst ja auch Kochschule. Das ist natürlich dann auch nochmal, du gibst das ja weiter, dein Wissen.
Ja, man muss es ja nochmal ein bisschen separieren. Das Problem ist einfach, dass natürlich diese Fleischindustrie bringt Steuern, ja, logisch ist so, ja. Der Staat möchte natürlich die ganzen, der braucht Kohle, der möchte Geld verdienen. Und dann ist der natürlich froh, wenn es so eine Fleischindustrie gibt, die natürlich Masse macht. Ja, das ist so, ja. Und ich glaube einfach, das größte Problem an der ganzen Geschichte ist, dass unsere Kinder falsch aufwachsen, ja. Die kriegen ja gar nicht mehr in der Schule mit, um was geht's eigentlich, ja. Ein Grundschüler, der muss jetzt schon Englisch sprechen, der weiß aber nicht mal, wie eine Kuh aussieht. Also jetzt im Extremfall, ja. Woher kommt mein Fleisch, mein ganzes Zeug? Das wissen die nicht mehr. Die werden nur noch getrimmt auf, sag ich mal, auf Karriere, ja, und vergessen komplett, wo die ganzen Sachen herkommen, ja. Also wir haben vor kurzem einen Fall gehabt, da wusste ein sechsjähriger Sohn nicht, was Honig ist, ja. Er schmiert sich halt aufs Brot und isst es, aber er weiß nicht, was es ist.
Ja, ja, das stimmt.
Da frage ich mich einfach, was geht da ab? Ja, muss ein fünfjähriges oder ein sechsjähriges Kind, muss der Englisch schon sprechen können? Weiß ich nicht, ob er das braucht. Ja, aber er sollte wenigstens wissen, woher so grundlegende Sachen passieren. Ja, dass ich ein Tier also töten muss, wenn ich Fleisch essen möchte, das muss ihm bewusst sein. Ja, und ich glaube, wir Gastronomen, wie du schon sagst, ja, wir können schon viel Wahnsinn. Tun und machen auch viel, aber das größte Problem ist, dass zu wenig in den Schulen passiert an Essensaufklärung oder Lebensmittelaufklärung, woher gehört was und was ist richtig und was ist falsch. Ja, das ist das Problem. Ja. Ja, so wie du aufwächst, so geht es ja nach oben. Ja, also orientierst dich da ja auch drüber. Ja, das ist ja kein Problem. Ich meine, es ist ja auch immer das mit diesem ganzen Döner oder Kebab-Zeug da, ja, also warum muss da bei uns hier in Ulm, ja, da hauen die so Dinger raus für 3 Euro, 3,50 €. Alter, es ist doch einfach Schwachsinn. Es ist Schwachsinn, sowas zu machen. Aber das wird sich nicht ändern, solange die Leute kein Verständnis dafür haben, dass Qualität was kosten muss und dass Fleisch immer ein Tier war. Ja, das müssen die Leute verstehen. Ja, ich sage immer, unser Fleisch hat ein Gesicht und es ist die Realität. Und wenn die Leute es mal kapieren würden, dann würden sie auch anders und weniger Fleisch konsumieren und sich gescheites Fleisch kaufen. Solange die das nicht kapieren und ihrem Geiz ist geil Slogan folgen, wird sich leider nichts ändern. Das ist so.
Ja, die lernen es ja auch gar nicht zu hinterfragen, ne? Also wenn die Mutter dann irgendwie die 90-Cent-Mortadelle auf den Tisch legt, dann hat er gar nicht das Gewissen dafür oder gar nicht das Bewusstsein dafür, woher kommt das, was ist das überhaupt? So, natürlich muss man das mit 6 noch nicht haben, so ein Bewusstsein, aber wahrscheinlich, also den Jahren danach würde ich schon behaupten. Mit
1, ja, weil wir haben ja auch ein Problem, wie ihr gerade gesagt habt, dass ja auch jetzt schon die Eltern ihre Kinder ja nicht mehr richtig daran ziehen, ja, an diese Themen. Und wenn es der Papa und die Mama nicht macht, dann macht er auch hundertprozentig nicht. Weil der Papa und die Mama, das sind die Vorbildfunktionen. Und wenn die das nicht tun, dann sagt er sich auch, ja gut, okay, mein Vater frisst die Scheiße vom Penny, dann esse ich das halt auch. Also das ist, aber wichtig, wie gesagt, ist für die meisten halt, ja, mein Sohn muss, als Beispiel, ja, mein Sohn muss Anwalt werden. Mein Sohn muss der oberste Manager, Topmanager werden. Das sind die wichtigen Sachen, wo auch die Eltern ja die Energie reinlegen, ja, aber dass sie ihre Kinder ordentlich erziehen und mal die grundlegenden Sachen denen beibringen, das geht leider verloren.
Jetzt habe ich gesehen, dass es bei euch und beziehungsweise auf deinem Kanal bei Hand on Demand ja auch Videos gibt, wo du Fische zubereitest oder mit Fischen kochst, gar nicht nur Wildfleisch machst. Und da habe ich natürlich die bezaubernde Kooperation mit der Bayerischen Jagdkönigin gesehen. Wie kam es denn eigentlich dazu?
Ich habe die Lisa kennengelernt, mal über, ich weiß gar nicht, über Instagram, glaube ich, hat sie mir mal geschrieben oder habe ich ihr geschrieben. Das weiß ich nicht mehr. Und sie kocht ja auch relativ viel. Und dann habe ich mir einfach gedacht, du, komm die da nicht ein. Ja, und hab mit der zwei Videos gemacht. Top, also die ist echt cool drauf und die hat eine richtige Ansicht, ja, vom Leben, was zu uns auch passt. Und ja, das hat gepasst.
Absolut, das Video war sehr cool. Ich weiß nur nicht, gar nicht, ob die Leute auf den Fisch geguckt haben oder auf Lisa geguckt haben in dem Video. Aber ich wollte es sagen, die Lisa, die war heißer als der Fisch in der Pfanne, ne? Nein, Spaß beiseite. Nochmal zurück zu dem Thema eben mit dem Fleisch. Du hast ja gesagt, die Leute müssen sich da mal mit auseinandersetzen. Ich habe auf so eine schöne Doku-Serie über Chefküche, Chef's Table heißt die. Und da ist auch ein brasilianischer Sternekoch, der wirklich dann in den Amazonaswald geht und dort das Tier legt und auch genau diese These, die du gerade aufgestellt hast, so ein bisschen auch wiedergegeben hat, gesagt hat, eigentlich müsste jeder Mensch, der Fleisch isst, einmal ein Tier erlegt haben und sehen, wie wir hier mit den Tieren umgehen bei uns, weil da wurde alles verwendet, da wurde nichts übrig gelassen von dem Tier, um einfach auch dem Tier eine gewisse Wertschätzung gegenüberzugeben. Der Konsument, der jetzt sich bei Aldi oder wo auch immer diese Wurst kauft für wenig Geld, der reflektiert ja oftmals gar nicht, dass es dass vielleicht auch ein Großteil einfach von diesem Tier weggeschmissen wurde, weil man einfach nur diesen Teil brauchte und der Rest wird wieder in die, weiß nicht, Tierfutterproduktion, Kosmetik zum Beispiel. Deswegen find ich deine These wirklich interessant und ich bin auch der Meinung, dass, ich habe es auch selber noch nicht gemacht, ich habe noch nie ein Tier getötet oder ich war noch nie jagen, ich habe das auch noch nie live gesehen außer im Fernsehen, aber trotzdem finde ich diese These sehr interessant und eigentlich möchte ich mich dem auch einmal stellen. Weil wenn ich das nicht selber kann, dann finde ich, dürfte es mir auch nicht erlaubt sein, Fleisch zu essen.
So ist es, ja. Also wenn du es extrem nimmst, ist es so, man muss natürlich schon auch ein bisschen aufpassen, ja. Also wir haben uns ja auch schon verändert, ja. Also wir leben nicht mehr wie vor 200 Jahren. Also kann man das nicht verlangen von jedem, dass man sagt, hey, du musst jetzt da das Schlachten. Ich finde, das wäre dann wieder Veganismus, sage ich mal, würde dann wieder ins Radikale gehen und das wollen wir ja vermeiden. Nur die Leute sollten sich damit auseinandersetzen. Ja? Und wenn sie das tun, wäre schon mal ein sehr großer Schritt, weil man muss auch ehrlich sagen, ja, also das Jagen oder das Töten beim Jagen, ja, das ist nochmal was anderes, als wie wenn du selber schlachtest, ja. Also ich war da auch schon dabei und ich habe das auch schon gemacht. Und das ist schon nochmal eine andere Liga, ja. Also wenn du da dort sitzt auf deinem Hochsitz, ja, sag jetzt mal, und dann kommt 150 Meter vor dir kommt ein Bock raus, ja, wo du sagst, den möchtest du erlegen, ist da immer noch so eine Distanz, ja, wo vielleicht es auch ein bisschen erleichtert. Für den einen oder den anderen, das weiß ich jetzt nicht. Wenn du aber.
Aber wenn ich nur dich kurz unterbrechen darf, du hast eine Distanz, klar, du schießt aber dann ist das Tier tot und dann lässt du es da ja nicht liegen.
Nein.
Oder machen das andere Leute, die Tiere dann einsammeln im Wald?
Nein, nur, weißt du, die Distanz, dass du sagst, ich drücke jetzt ab.
Okay.
Da ist eine gesunde Distanz dazwischen. Wenn du aber zum Beispiel, also Freunde von uns, die haben einen Hof, ja, und die schlachten jedes Jahr 5, 6 Sauen, ja, also die züchten die selber für sich, ja, und da bin ich dabei und schaue mir das an und helfe da auch, ja. Das ist schon eine andere Nummer, ja, also wenn die Sau Emma, wo dann 1,5 Jahre ist, dann da reinläuft, ja, und dann sie erstmal zu dir kommt und am Gummistiefel rumkaut, und du die dann noch streichelst, ja, und die grauisch und die happy ist, ja, weil Sauen oder Schweine sind einfach tolle Tiere, ja, also die haben ein soziales Verhalten, die sind intelligent, ja, und dann kommen die her und knabbern an deiner Hand rum und dann setzt du da den Bolzen auf und tötest dieses Tier. Das sind schon Momente in deinem Leben, wo du dann schon drüber nachdenkst, ja. Also ich esse Fleisch, ich mache das auch, ich habe da auch kein Problem damit. Nur will ich damit, was ich damit sagen will, ein Tier zu töten, Auge in Auge, ja, das muss man können,
das, anderes,
das ja. muss man auch verkraften können, ja. Und ich würde garantieren, dass von 100 Leuten es 99 nicht verkraften können, ja. Das ist die Realität.
Ja, das glaube ich auch.
Deswegen, wie du sagst, ja, also dass die Leute selber schlachten müssen, dann würde es keine Fleischesser geben. Ja.
Ja, das stimmt.
Das ist leider. Weil es ist leider, es ist einerseits auch gut so, ja, dass wir Gott sei Dank noch so ein emotionales Verhalten ja noch an den Tag legen. Ich meine, wenn du dir manchmal so Sachen anschaust, in der heutigen Zeit, wie sie zu zehnt auf jemand einschlagen, bis er nicht mehr bewusstlos ist. Und dann muss ich schon sagen, glaube ich, da haben manche Leute so eine Hemmschwelle, die relativ hoch ist, ja.
Ja, das stimmt. Jetzt haben wir gerade viel über Vegetarier, Veganer gesprochen. Es gibt ja auch die Vegetarier und Veganer, die zwar nicht möchten, dass ein Tier für sie gestorben ist oder wie auch immer, hauptsächlich ja gestorben ist, die aber nicht auf diesen Geschmack verzichten möchten. Jetzt gibt es ja mittlerweile so viele Alternativen und Fleischersatz und Co. Wie stehst du dazu? Was hältst du davon? Hast du es vielleicht auch schon mal probiert?
Wie ich dazu stehe, wieder. Ja. Also, es ist ein Witz und dazu stehe ich auch ganz, ganz offen und direkt. Ich habe mir da in Ulm, also wo ich herkomme, da bin ich schon, sag stadtbekannt, aber ich bin bekannt, ja. Und die wissen auch, dass ich da sehr direkt und ehrlich bin. Und es hat ein Veganer oder Vegetarier, weiß nicht, ein Restaurant aufgemacht, ja. Und ich dachte mit meinen Freunden, geil, jetzt kommt da einer her, der macht irgendwie coole Geschichten, ja, also aus Gemüse und veredelt es und macht geile Salate und du kannst jetzt einen Haufen Zeug machen, ja, du kannst Gemüse fermentieren, du kannst einfach mega geile Sachen machen.
Das gibt's.
Jetzt kommen wir an diesen Laden, ja, und ich schaue mir die Speisekarte an. Jetzt steht da drauf, Schnitzel mit Pommes, Currywurst, Burger, Gulasch, Geschnetzeltes. Aber da muss ich mich fragen, da muss ich mich ehrlich fragen, was nicht normal ist mit den Leuten. Also du kannst schon nicht
einer... Also Soja wahrscheinlich, ne? Und
ja, aber es ist... ich weiß, was du meinst.
Ja.
Das ist für mich nicht verständlich, ja. Und da muss man sagen, da sind wir in Deutschland extrem hinten dran, ja, was sowas angeht, ja. Also ich informiere mich zum Beispiel sehr arg über so Permakultur, ja, aus, was ja in Australien, ja, die Leute machen, hey, und was die da machen aus Gemüse, abartig. Geil.
Geil, ja.
Bombe, ja, wenn so ein Restaurant geben würde, dann garantiere ich dir, wäre ich mit meiner Frau mindestens einmal die Woche dort. Ja,
ja. Aber wenn du, es gibt so viele geile Sachen. Ja.
Und die machen hier irgendwie so einen Scheiß, wo noch Erdöl in den Patties mit drin ist, weil sie es ja gar nicht kapieren, die kaufen sie bei der Metro, machen sich auch keine Gedanken drüber, wo sie es herkriegen. Und nennen sich dann hier, ja, yeah, ich bin der coolste und hipster vegetarische Laden. Also, das funktioniert nicht.
Ich kann dir deine Restaurantempfehlung geben hier in Hamburg, wenn du mal in der Gegend bist, das Tessayara.
Okay.
Das ist das älteste vegetarische Restaurant hier in Hamburg.
Ja.
Kenne ich, war immer unsere große Konkurrenz, muss ich sagen. Und die machen wirklich, ja, die machen das schon ewig, die machen das schon 15, 16, 17 Jahre. Und sind dadurch natürlich, haben eigentlich so gefühlt alles ausprobiert und da kriegst du halt nicht irgendwie das, ich nenne es mal Ersatzprodukt, weil es ist, weil meistens ist es ein Ersatzprodukt, es ist keine Neukomposition oder Neuveredelung, wie du gesagt hast. Ja. Die machen das wirklich toll und auch so ein bisschen indisch angehaucht, ayurvedisch angehaucht,
cool.
Aber nicht zu stark. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich lecker, kann ich dir wärmstens empfehlen, obwohl es unsere Konkurrenz immer war.
Dann gehe ich da mal hin.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Wir hatten auch, Steffen und ich haben neulich im Büro hier rausprobiert, zum Mittag mal so eine, tatsächlich, um einfach nur zu wissen, wie schmeckt so eine Fleischalternative, so ein Cordon Bleu, vegetarisch. Man muss da sagen, dass die Konsistenz, ich weiß nicht, was sie da reinmachen alles, aber es kommt ja auch geschmacklich und von der Konsistenz Ich weiß, du würdest wahrscheinlich einen Unterschied sofort merken, aber ich so als Laie würde ich behaupten, würde nicht auf Anhieb merken. Ich frage mich echt, was sie da manchmal so reintun. Also Cordon Bleu, das ist Wahnsinn.
Du sagst es gerade. Ja? Was tun diese Firmen, die Industrie, bin mir auch recht sicher.
Ja, ja.
Was machen die da rein, damit es so schmeckt? Das ist doch das Problem. Ja, also ich muss doch kein Veganer sein und sagen, ja gut, ich würde jetzt aber gerne mal wieder ein Cordon Bleu essen. Also.
Ja. Das ist Schwachsinn, ne?
Wie gesagt, also nicht falsch verstehen, es ist nur meine Meinung dazu. Also jeder, der das tut, der soll das machen. Ich will da keinen verändern und sagt dann auch nicht, das ist ein schlechter Mensch deswegen. Aber ich habe dazu einfach halt eine radikale Auffassung und Meinung. Und jeder, der mich fragt, dem sage ich die Meinung, so wie ich sie euch sage. Aber jeder kann im Endeffekt tun und machen, was er will. Ja, aber er soll sich dann nachher nicht beschweren, wenn er irgendwelche Ausschläge kriegt oder Zeug, weil die ganzen Zusatzstoffe, wie da drin sind, also die können nicht gesund sein. Kann gar nicht, es kann nicht gesund sein.
Absolut, absolut. Das, der Meinung bin ich auch, der Meinung bin ich auch. Und wenn man mal wirklich in einem Restaurant ein hochwertiges, frisch gemachtes Cordon Bleu isst. Also das Cordon Bleu, was wir probiert haben, das schmeckt ja auch nur wie das kompresste Fleisch von Aldi, sage ich mal. Und dieser Bio-Aspekt, ich habe jetzt neulich, ich weiß nicht, was mit Rufen oder mit Marius, der sagte, ja, eigentlich dürfen wir das gar nicht als Bio bezeichnen, weil es gewachsen ist und nicht erzeugt worden oder umgekehrt. Ich hatte mal einen Kochkurs, da ging es auch um das Thema Wild. Wir haben ein wunderbares Reh gemacht und das ist der jüngste Kochmeister oder Meisterkoch gewesen in Deutschland, in Hamburg, schieß mich tot, der aber auch einen Jagdschein hatte und wirklich alles selber gejagt hat und wir auch sein selber gejagtes Tier dort gegessen haben. Und das war total interessant und er hat gesagt, es gibt nichts Besseres an Biofleisch außer das, was durch eure Wälder hier läuft. Und jetzt sagte er aber, wie gesagt, ich glaube, es war Rufen, sagte aber, wir dürfen es eigentlich nicht als Bio-Ware bezeichnen. Wie stehst du dazu? Ist das Bio? Ist es nicht Bio?
Also, es ist nicht Bio, sondern es ist besser als Bio. Ja. ist es so? Weil es ist ja ganz klar, der Gesetzgeber sagt, Bio ist, wenn du erstens die Haltungskriterien wie Bio machst, ja, das Futter Bio ist, ja, und es kann natürlich sein, das Reh geht raus aufs Feld und isst dort an dem Weizen was, und dieser Weizen ist nicht Bio, ja, also somit ist dieses Tier auch nicht Bio, ja. Allerdings ist es eigentlich lächerlich, weil es ja eigentlich jedem einleuchten muss, dass also Wildfleisch besser ist als Bio, nur du darfst es einfach nicht so benennen. Also ich selber habe vor 3 Jahren habe ich einen Flyer, so einen Prospekt gemacht über unser Geschäft und da stand drauf, mehr Bio geht nicht. Ja, ich glaube, 2 Wochen später habe ich vom Gewerbeaufsicht irgendwas da Anzeige schon am Hals gehabt. Nennen dürfte, ja, der Spaß hat mich 20.000 Euro damals gekostet, das weiß ich noch. Also man muss da aufpassen. Aber es ist natürlich besser als Bio, keine Diskussion.
Boah, das geht da aber ab bei euch in Ulm, ne? Da wird nicht lang gefackelt mit den Strafen anscheinend.
Ach klar, du musst, das müssen die Leute verstehen. Das ist eine Industrie, die dahinter sitzt. Ja, die wollen richtig Geld verdienen. Ja, und wenn da einer kommt, der sagt, hey, Reh oder Wild ist besser oder das bessere Bio, was es gibt, ja, dann setzt du ja diesen Bio-Siegel was auf, was die natürlich vermeiden wollen. Ja, aber guck dir mal die Biohöfe an. Es gibt auch Massentierhaltungen, die biozertifiziert sind.
Ja, das stimmt.
Man muss sich dann nicht denken, ja, hier, ich kaufe jetzt Bio und Bio ist das Beste, was es gibt. Schwachsinn, ja, also ist so.
Also Bio-Siegel, da gibt es ja hier deutsche, europäische und was es nicht alles gibt, das ist ja alles, den kannst du nicht mehr trauen heutzutage. Den konntest du wahrscheinlich vor 10, 20 Jahren trauen, aber heute glaube ich nicht mehr.
Genau, es gibt 2 Labels in Deutschland, denen du trauen kannst. Ja, das ist einmal Bioland und Demeter. Ja, Demeter ist so das Höchste, was es gibt, also bäuerlich, landwirtschaftlich. Mhm. Den kannst du vertrauen. Weil was Besseres wird es nicht geben. Aber Bio, vergiss es, die Zeiten sind vorbei.
Ja.
Jetzt habe ich gesehen, dass ich muss gestehen, ich habe nicht alle Kochvideos von dir gesehen, aber einige. Und man muss sich auch noch ein paar gute Sachen aufbehalten für später, sage ich immer. Du kochst immer draußen. Ich weiß nicht, habe ich jetzt die Videos nicht gesehen, wo du drin kochst? Oder ist das, oder sagst du, oder warum?
Nee, Problem ist einfach, dass bei uns in der Küche so dreckig ist, ich will es keinem zeigen. Nee. Es ist halt so, dass ich sage, okay, ich möchte ja nicht jetzt da in unserer Profiküche, die wir haben, das ist so, ja, wir haben da einfach eine Profiküche mit Geräten drinstehen für mehrere tausend Euro, ja. Ich will ja eigentlich den Leuten zeigen, dass sie eigentlich mit Feuer und Pfanne kochen können. Und das geht's ja. Und nicht wie viele ja diese Videos machen, wo du dann den Thermomix brauchst und du brauchst das und brauchst das und brauchst das. Und kannst du schon mal 2000 Euro investieren, dass du die Kacke danach kochen kannst. Das möchte ich jetzt.
Ja. Das ist ein gutes Argument.
Und deswegen machen wir das draußen. Wir werden jetzt noch ein paar andere Spots machen, weil wir auch ein bisschen was machen. Und dann schaue ich mal, wo die Reise hingeht.
Sehr schön. Cool.
Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Du hast ein Video über Katerfrühstück gemacht. Das ist doch bestimmt aus so einem wilden Jagdwochenende entstanden, oder die Idee?
Ja.
Ja.
Keine Diskussion, war so, ja, wir waren. Also ich habe zwei Reviere selber, wo ich Pächter bin, und dann treffen wir uns halt ab und so am Wochenende mal, wenn ich frei habe, oder mal Montag, Dienstag. Und da gab es dann schon einige harte Nächte, ja, also nicht auf dem Hochsitz, sondern in der Jagdhütte. Und dann muss man natürlich gucken, was man am nächsten Tag bekommt, dass man wieder fit ist. Und dann muss ich meistens an den Herd oder an den Grill, und so ist es entstanden eigentlich, ja, dieses Rezept, ja.
Sehr schön, sehr schön. Das wird es bei uns auch das nächste Mal geben.
Ja, ich glaube auch.
Wir haben ja auch vor euch oder einen Teil von euch Publishern auf jeden Fall mal zu begleiten auf der Jagd, um mal so einen Live-Podcast aufzunehmen, im Out of the Forest quasi. Deswegen bin ich da ganz gespannt drauf. Ich habe auch noch mal eine abschließende Frage, und das ist: Jetzt hast du gesagt, du bist Pächter. Das ist auch natürlich super interessant. Ist schon wieder was eigentlich für die nächste Folge. Jetzt ist es so, du gehst in den Wald, beziehungsweise du bist Gastronom. Man muss immer wieder seine Speisekarte neu erfinden. Ihr habt aber auch einen Abschussplan. Das heißt, ihr dürft nicht einfach in den Wald gehen und sagen, ich schieße jetzt mal das, worauf ich Lust habe. Mhm. Jetzt hast du aber natürlich als Pächter den Überblick, was quasi noch geschossen werden darf in den nächsten Zeitraum. Sortierst du deine Speisekarte da auch so ein Stück nach? Beziehungsweise sagst du, oh Mensch, jetzt würde ich mal ganz gerne nächste Woche, oh Mensch, der Rehbock, der sieht so gut aus, den schieße ich jetzt mal, damit ich den nächste Woche für meine lieben Gäste in die Pfanne bringen kann.
Ja, nee, also machen wir ganz klar. Unser Speisenangebot passt sich natürlich immer auch den Jagdzeiten an. Ja, was wird jetzt erlegt? Wo haben wir einen Überbestand da? Was entnehmen wir der Natur? Und so setzt sich da schon auch unsere Karte zusammen. Also das ist schon so, wie du sagst, ich mache mir da schon viele Gedanken, manchmal zu viel Gedanken darüber, aber das läuft tatsächlich bei uns so, ja.
Cool. Wir versuchen natürlich auch immer neben den gesprochenen Impact, den wir hier für die Hand-on-Demand-Zuhörer leisten, auch immer noch ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Jetzt noch gar nicht abgesprochen mit dir. Hättest du Lust, vielleicht nochmal irgendwie eines deiner Rezepte rauszurücken?
Logisch, kein Problem.
Sehr cool, sehr cool. Dann habe ich noch zum Schluss nochmal so eine Frage. Habe ich jetzt nochmal so was Spaßiges? Tobias, vielleicht auch nochmal. Wir haben immer gestartet mit dem besten Witz, den ihr so kennt auf der Jagd. Da haben immer alle gesagt, ich kenne gar keinen Witz. Aber was wir jetzt schon vermehrt gehört haben, dass, wenn man Jäger wird, gibt es so eine Art, ja, ich weiß nicht, wie er es genannt hat, so eine Art Prüfung, wo man zusammensitzt, und da werden einem immer Pfandfragen gestellt, und da habe ich die Frage, wurdest du auch irgendwie aufs Glatteis geführt als junger Jäger? Gab's da noch eine Anekdote?
Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich das, also bei mir war das nicht so, ja, also klar, ich habe den Jägerschlag bekommen und so weiter und so fort, aber ich wurde da nicht großartig verarscht. Aber ich habe das tatsächlich bei einem guten Freund von mir gemacht. Der hat weiß gar nicht, ich glaube 6 Jahre, also vor, ja, das ist 4 Jahre den Jagdschein. Und wir waren dann im Sommer bei uns an der Jagdhütte und dann habe ich zu ihm gesagt, so, Jörg, jetzt, heute ist der Tag gekommen, heute musst du die Prüfung machen, damit du auch wirklich ein richtiger Jäger bist. Und dann hat er gesagt, ja, was muss ich machen? Pass auf, jetzt nimmst du einen Holzkeil und kniest mit deinen Knien auf den Holzkeil. Und dann kriegst du die Flinte, also knickst dann so die Flinte ab, ja. Und dann haben wir den durch die 2 Flintenläufe, haben wir den eine Flasche Jägermeister reingeleert. Und er hat dann diesen Jägermeister getroffen, ja. Und innerhalb von 2 Minuten, also der war dann total scharf. Haben wir gemacht und es ist ja auch in Ordnung. Ich finde, das geht ja alles. Nur man darf halt auch nicht die Leute schikanieren. Ja, also das ist ja. Nee,
das stimmt.
Aber mich hat es nicht getroffen, ihn hat es getroffen. Und da ganz gut aus der Show rausgekommen.
Sehr gut, schöne sehr Story. Gut, sehr gut.
Was kann man denn vielleicht abschließend von dir ein paar Worte, was kann man denn von dir in Zukunft noch erwarten auf Hunt on Demand? Ist da was geplant, was so die nächsten Projekte dahingehend?
Ja, ich hätte eigentlich wollten wir jetzt schon loslegen und ein bisschen mehr machen. Nur bei uns ist es einfach gerade so, dass ich tagtäglich momentan 14, 15 Stunden arbeite, weil ich gerade schaue, dass ich meine Firma irgendwie aus der Scheiße, ich sag das mal, wie es ist, raushole. Ja, also bis vor 4 Wochen wirklich nicht klar, ob wir die Krise überleben. Ja, dazu stehe ich auch. Also wir haben nochmal einen sehr großen Kredit von der Bank aufgenommen, werden jetzt nochmal unsere Event-Location umbauen. Ich werde nochmal viel Geld investieren, weil ich einfach denke, ich muss was tun, sonst werde ich es nicht schaffen. Deswegen sind jetzt erstmal andere Sachen wichtiger. Ich werde jetzt in 2 Wochen Papa. Das kommt auch noch dazu. Und danach, ganz klar, ich werde weiter Filme machen, Kochvideos, werde aber auch bisschen mehr in die Jagd reingehen, wo die Leute das auch ein bisschen spannend sehen. Aber wie gesagt, ich finde es bei Hand und die Mann immer ganz, oder eigentlich super, ich mag die Jungs. Das sind alles wirklich top Leute, ja, die haben es wirklich drauf. Aber die machen so den jagdlichen Teil und ich mache da so ein bisschen mein Kochthema, wo ich einfach auch fit bin, dass natürlich die ganzen Mädels, sage ich mal, immer die harten Jungs sehen wollen, die im Wald rumlaufen, ja, das ist mir auch klar. Da bin ich halt nur so das Lichtchen, ja, das macht mir aber nichts. Das sollen dann die Jungs machen, und es passt auch für mich und ich bin froh, dass ich da dabei bin und die sind wirklich witzig drauf und hoffe, dass ich mit denen noch ein paar coole Jahre haben werde, ja.
Der harte Junge, der die Pfanne schwenkt.
Das ist schön zu hören, das ist schön zu hören. Wir hoffen natürlich auch, dass du noch ein paar Jahre mit dabei bist und wir demnächst nochmal sprechen können. Also ich habe jetzt schon mir wieder 20 Fragen aufgeschrieben, die ich dir beim nächsten Mal auf jeden Fall gerne stellen wollen würde. Gerne. Dementsprechend, ja, bleibt uns nichts anderes übrig eigentlich, als uns bei dir zu verabschieden, dir viel, viel Glück beruflicher Natur zu wünschen, dass du das schaffst. Und natürlich auch ganz viel Glück für den Sohnemann oder die Tochter, die in 2 Wochen kommt.
Jäger,
ja. Ach Mensch.
Ich sage immer, das Schießen habe ich gelernt. Ja.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und vielleicht gibt es dann bald eine neue Kategorie mit Babynahrung. Jäger-Babynahrung.
Man weiß eh, was kommt, ja.
Ja, genau. Super, Jonas.
Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne und ich hoffe, man hört sich wieder. Ich wünsche euch was, bleibt gesund.
Ebenso.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg.
Mehr zum Thema Jagd und die besten Jagdvideos im Netz findest du auf www.huntondemand.com.